Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Keine Frage, unsere Gesellschaft ist diverser geworden und in vielen politischen Debatten wird darüber nachgedacht, wie wir diesen Veränderungen mehr Rechnung tragen können. Möglichst alle sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist der Wunsch, der damit verbunden ist. Auch die Wissenschaft zeigt sich immer diversitätssensibler. Die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat Ende Oktober mit einer Gesprächsreihe begonnen, an der Interessierte auch online teilnehmen können. Wer, wie, was? Diversität als zeithistorische Perspektive lautet der Titel. Die erste Veranstaltung hat sich auf schwarze Deutsche und die deutsche Zeitgeschichte bezogen. Ursula Storost hat für uns zugehört.
Vor wenigen Wochen erzählte Christian Carambeu, Fußballweltmeister von 1998, im deutschen Fernsehen die Geschichte seines Urgroßvaters Willi. 1931 reiste er zusammen mit mehreren Frauen und Männern vom Volk der Kanak aus der französischen Kolonie Neukaledonien zur Kolonialausstellung nach Paris.
My people, it was also a moment to show our culture.
Sie glaubten, sie könnten unsere Kultur repräsentieren. Sie dachten, sie könnten dort in Frankreich Vertreter der Regierung treffen, würden mächtigen Leuten vorgestellt.
Stattdessen landete die Gruppe in einer sogenannten Völkerschau in Hamburg. In Hagenbecks Tierpark wurden sie als Kannibalen der Südsee präsentiert.
Als Kannibalen sollten sie wilde, gefährliche Schreie ausstoßen. Alle Besucher sollten Angst haben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie sich gefühlt haben. Wir Kanak sind sehr stolz, sehen uns als stolze Krieger.
In der offiziellen Geschichtsschreibung finden Geschichten wie die von Christian Carambeus Vorfahren keinen Platz, bemängelt die Historikerin Dr. Kirsten Heinzson. Menschengruppen, die nicht im Vordergrund standen und stehen, bleiben bei wissenschaftlichen Geschichtserzählungen meist ausgeklammert, so die Professorin an der Universität Hamburg. Sie fordert:
Wir müssen gezielter aus der Perspektive der deutschen Zeitgeschichte fragen, welche Geschichten von Minderheiten, welche Geschichten von exkludierten Gruppen sind nicht in unserem Bild bisher enthalten aus der deutschen Zeitgeschichte.
Die stellvertretende Leiterin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat jetzt mit ihrem Team eine Gesprächsreihe initiiert, in der gefragt wird, wer eigentlich in der Geschichtsschreibung auftaucht. Man müsse, so Kirsten Heinzson, einen neuen Blick auf die Forschungen werfen.
Diversität als Brille, die wir aufsetzen, um genau zu gucken, es gibt diverse Differenzen in unserer Gesellschaft, Geschlecht, soziale Klasse, Religion oder auch Rasse in Anführungsstrichen, in dem Sinne, dass Rassismus nach wie vor eine große Rolle in der Wahrnehmung von Menschen und in der Behandlung von Menschen spielt.
Eine Personengruppe, die in der deutschen historischen Forschung bislang wenig Beachtung findet, sind schwarze Menschen in Deutschland. Forschungen darüber finden aber kaum Eingang in die gängige Geschichtsschreibung, sagt Kirsten Heinzson.
Wir finden viel über die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, den Aufstieg der Demokratie oder auch das Negativbeispiel, die nicht genügende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und jetzt das Problem in der Gesellschaft, dass rassistische Strukturen immer noch vorhanden sind. Das wissen wir alles, aber wir haben keine Gesamtdarstellung und auch keine Narration darüber, wie die deutsche Zeitgeschichte ein Teil auch der Geschichte schwarzer Deutschen ist. Das steht nebeneinander.
Der Historiker und Literaturwissenschaftler Dr. Richard Zogang-Fossi ist Kameruner. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Berlin forscht seit vielen Jahren zur deutsch-kamerunischen Geschichte. Der Kolonialismus und die beiden Weltkriege seien eine Erblast der deutschen Geschichte. Der Rassismus sei Teil dieser Erblast, die erst langsam Eingang in die historische Forschung und damit auch in das Bewusstsein der meisten Deutschen fände.
Oft auf Tagungen, wenn man mit deutschen Wissenschaftlern trifft, dann ist die erste Reaktion, dass sie mich zum Beispiel auf Französisch oder auf Englisch ansprechen. Das heißt, in ihrem Kopf denken sie nicht, dass vielleicht ein schwarzer Mensch die deutsche Sprache benutzt. Und das ist auch eine Form von verborgener Rassismus. Das heißt, in ihrem Kopf ist es so, dass sie stellen sich die deutsche Gesellschaft als homogen vor, das heißt als rein weiße Gesellschaft.
Inzwischen würden solche Themen nicht nur in der schwarzen Community diskutiert, sondern auch an Universitäten und in der Politik. Das macht Menschen wie Richard Zogang-Fossi Hoffnung.
Die Diskussion kennt keine Hautfarbe, die Diskussion kennt keine Herkunft. Wenn man diese Geschichte zur Diskussion heutzutage macht, gibt es die Möglichkeit, dass man eigentlich die Ideen entlarvt, die zu einer solchen Ideologie geführt hat.
Damit über die Diskriminierung bestimmter Menschen diskutiert wird, braucht es Impulsgeber, jemanden, der Unrecht anprangert. Zu beobachten ist das bei migrantischen Gruppen, sagt der Historiker Dr. Stefan Mörchen von der Hamburger Forschungsstelle. Er hat sich angesehen, ob und wie die Geschichte der deutschen Einwanderergesellschaft in Museen dokumentiert wird. Impulse dafür gaben Migranten selbst.
Zum Beispiel DOMIT e.V., das steht für Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. DOMIT wurde gegründet, um Zeugnisse und Dokumente der ersten Generation von ArbeitsmigrantInnen zu sammeln und zu bewahren, die ansonsten einfach verloren gegangen wären.
Bislang, so Stefan Mörchen, werden aber Objekte, die mit Migration zu tun haben, von den meisten Museen gar nicht als museumswürdig anerkannt und deshalb nicht gesammelt. Genau da liegt der Knackpunkt, sagt der Historiker. Herrscherkronen seien museumswürdig, das Kopftuch, mit der eine Türkin vor 60 Jahren deutschen Boden betreten hat, sei es bislang nicht, obwohl man darüber die Geschichte der Migration erzählen könnte.
Als museumswürdig anerkannt zu werden, das ist einfach eine wichtige Form von kultureller Repräsentanz. Wenn vor 100 Jahren Frauen im Museum noch praktisch nicht vorgekommen sind, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter in Museen nicht vorgekommen sind und wenn das heute anders ist, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass heute gesellschaftliche Verhältnisse und kulturelle Blickweisen anders sind. Und da geht es um kulturelle Anerkennung.
Der Begriff Diversität sei allerdings äußerst schwammig, konstatiert die Historikerin Dr. Yvonne Robel von der Hamburger Forschungsstelle. Kategorien wie Alter, Geschlecht, soziale Stellung oder Hautfarbe seien lediglich Hilfskonstruktionen, die auf ungleiche Chancen hindeuten könnten.
Wenn man den Begriff Diversität bis zum Ende durchdeklinieren würde, wenn man ihn ganz ernst nehmen würde, weil er nämlich auf die Vielfalt verweist und die Anerkennung von Vielfalt fordert, müsste man eigentlich dabei landen, dass man bei jedem einzelnen Individuum ansetzt und sagt, jedes einzelne Individuum in seiner Besonderheit muss diese Anerkennung erfahren.
Yvonne Robel hat sich mit der Geschichte der Arbeit beschäftigt und der Rolle, die behinderte Menschen darin spielen.
Die Geschichte der Arbeit hat so ein paar Meistererzählungen. Und eine Meistererzählung ist auch, das hat die Geschichte der Bundesrepublik allgemein, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft sich seit den 60er Jahren, aber dann vor allen Dingen in den 70er Jahren liberalisiert hat. Und die Frage, die sich jetzt mit Blick auf Menschen mit Behinderung ableiten würde, wäre, trifft das auch auf diese Gruppe zu, auf diese Kategorie?
Aber auch behinderte Menschen kann man nicht alle in einen Topf werfen, so die Geschichtsprofessorin Gabriele Lingelbach von der Uni Kiel. Auch da muss man differenzieren.
Nach körperlicher und geistiger und psychischer Behinderung beispielsweise. Also denn je nach Behinderungsart haben sich ja die Arbeitsbedingungen jeweils sehr, sehr anders gestaltet in der Vergangenheit.
In der früher landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft wurden behinderte Menschen in die familiäre Arbeit mit eingebunden. Mit der Industrialisierung änderte sich das. Behinderten wurden nun einfache Arbeiten zugewiesen, Hausboote oder Reinigungskraft. Wer das nicht leisten konnte, wurde in ein Heim gesteckt. Nach 1945 ging es vor allem um Wiedereingliederung. Die vielen männlichen Kriegsversehrten sollten wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Die über ihre Kriegsverletzung dann, kann man sagen, moralisches Kapital hatten, um vom Staat besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Etwa indem dann eben Rehabilitationsmaßnahmen oder auch Berufsförderungsmaßnahmen auf diese Gruppe von männlichen Kriegsversehrten zugeschnitten waren.
Aber grundsätzlich seien Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik viele Rechte und Möglichkeiten länger vorenthalten worden als anderen Gruppen der Bevölkerung.
Wir haben jetzt in einer gerade abgeschlossenen Studie zu psychiatrischen Anstalten und Heim für Menschen mit Behinderungen hier in Schleswig-Holstein eine Studie durchgeführt, die bis in die 1980er Jahre ging. Und wir haben eben feststellen können, dass sogar Gewalt bis weit in die 80er Jahre in diesen Heimen vollkommen üblich war. Also Prügel, sexueller Missbrauch, aber auch Zwangsarbeit beispielsweise in diesen Anstalten noch gang und gäbe war.
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde diesen Menschen nicht gewährt. Und auch nicht das Recht auf frei gewählte Arbeit. Gabriele Lingelbach verweist auf die Heime für geistig Behinderte und psychisch Erkrankte.
Wir haben dort Arbeit verrichtet, aber es war Zwangsarbeit. Insofern, dass eben neuere Studien jetzt eben herausgearbeitet haben, dass die Heim- und Anstaltsinsassen einbezogen wurden in die Anstaltsarbeit in Form von Putzen und Küchenhilfsarbeiten bis hin zum Pflegen anderer Insassen. Und diese Arbeit wurde weder bezahlt, noch konnten sich die Betroffenen dagegen wehren, diese Arbeiten zu übernehmen. Und diese Arbeiten waren zum Teil auch demütigend.
Im Sinne der Diversität müssten gerade solche Geschichten in die deutsche Geschichtserzählung mit einfließen, fordert die Historikerin Yvonne Robel, als diverse Perspektiven.
Und dadurch vielleicht ein leicht verändertes Gesellschaftsbild hervorzubringen als eine klassische Geschichtserzählung, die früher von den großen Männern ausging, dann so langsam auch die Frauen einbezog, migrantische Gruppen einbezog, aber dennoch immer noch Lücken aufgewiesen hat. Und zu diesen Lücken, so die These, gehört eben ganz fundamental der Blick auf Menschen mit Behinderung.
Diversität als zeithistorische Perspektive. Die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg bietet dazu noch bis Januar nächsten Jahres Online-Veranstaltungen an.